Total Sozial, der Podcast mit Lydia Jäger. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Trägt das Baby rosa oder blaue Strampler? Spielt das Kindergartenkind mit Puppen oder mit Autos? Ja, schon früh gibt's bestimmte Denkmuster, die für viele Menschen ganz normal sind. Doch die Realität der Geschlechterrollen und Identitäten ist nicht nur schwarz-weiß, sie enthält alle Farben des Regenbogens. Ob schwul, lesbisch, bisexuell, trans oder intersexuell. Wer sich nicht im traditionellen Rollenbild zwischen Mann und Frau sieht, für den kann es manchmal in der Gesellschaft ganz schön schwierig sein. Hilfe, Beratung und Unterstützung bietet hier zum Beispiel die LGBTIQ+-Beratungsstelle Oberbayern von der Caritas. Gefördert wird sie vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales und geleitet wird sie von Anna Kohlhund, die heute bei mir zu Gast ist. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Anna Kohlhund, bei der richtigen Anrede geht's schon los. Also Sie heißen Anna mit Vornamen, der ist weiblich. Also würde ich eigentlich so davon ausgehen, dass ich Sie als Frau anspreche, sage Hallo Frau Kohlhund. Aber ist das eigentlich okay?
Für mich speziell jetzt oder ganz individuell schon. Wir hatten ja vorher auch schon ein bisschen E-Mail-Kontakt und ich schreibe das auch immer dazu in meinen E-Mails. Also da steht auch in der Signatur drin, Sie dürfen mich gerne mit Frau Kohlhund ansprechen, aber es trifft nicht auf jede Person zu. Also gerade jetzt bei meinem Vornamen ist natürlich schon so, Anna wird eher gelesen als weiblich. Dann sagt man oft einfach direkt, ja okay, das ist eine Frau. Aber ja, man weiß es nicht, weil ich könnte mich auch zum Beispiel als nicht-binäre Person identifizieren und dann wäre das vielleicht Frau als Anrede eben nicht so passend. Und es gibt ja auch viele Namen, im Anführungsstrichen genderneutrale Namen oder wo man es einfach nicht ablesen kann, wird es zumindest dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zugeordnet, wie zum Beispiel Alex oder Chris oder Kim auch. Also allein daraus kann man es nicht ablesen. Also von dem her ist eigentlich immer gut, wenn man nicht davon ausgeht, was einem zugeschrieben wird, sondern einfach nachfragt, hey, wie kann ich Sie denn ansprechen?
Man sieht schon, es ist gar nicht immer alles so selbstverständlich. Deshalb sprechen wir vielleicht auch als erstes mal darüber, was es denn alles so gibt außerhalb der gängigen Geschlechter, Identitäten und sexuellen Orientierungen. Also die Abkürzung LGBTIQ+, die steht wofür genau? Wollen wir die einzelnen Buchstaben vielleicht einfach mal durchgehen?
Ja, gern. Also das ist eine englische Abkürzung. Es gibt auch die deutsche Abkürzung, die heißt dann LSBTIQ oder vielleicht kennen die Menschen auch LGBTQ+ oder auch mit Sternchen. Also es gibt da so ein paar unterschiedliche Variationen. Genau, aber letztendlich schließen diese Akronyme, nennt man das auch, also diese Abkürzungen, alle queeren Personen, wenn man queer als Oberbegriff benutzt, ein. Genau, und L steht eben für Lesbian, also für lesbische Personen. G, das ist eben das, was im Englischen quasi abweicht, heißt gay, also schwul. B steht für bisexuell, T für Transpersonen, I für Interpersonen und das Q eben für queere Personen, was eben oft als Überbegriff benutzt wird. Nicht jede, zum Beispiel jede lesbische Frau benutzt auch das Label queer für sich, aber es schon viele Personen, die sagen, hey, ich nutze das quasi als Überbegriff für alle Buchstaben. Und es steht auch für Questioning-Personen, also Personen, die sich gerade noch nicht so sicher sind, die eben sich fragen, hey, welche sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität habe ich denn? Das zählt da eben auch drunter. Und das Plus oder bei anderen Abkürzungen eben das Sternchen steht einfach für dieses ganze Spektrum. Es gibt noch ganz, ganz, ganz viel mehr als diese paar Buchstaben. Dafür steht eben das Plus oder das Sternchen.
Jetzt haben wahrscheinlich die meisten mit schwul, lesbisch, bisexuell, können damit am ehesten noch was anfangen. Bei trans und inter hört es vielleicht schon auf. Können wir da vielleicht noch ein bisschen was erklären vielleicht?
Vielleicht nochmal kurz zu dem Thema Label. Also diese ganzen Buchstaben nennt man auch Label. Das sind quasi Bezeichnungen für eine sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität. Und es ist immer ganz wichtig, dass das eine Eigenbezeichnung ist, also niemals eine Fremdzuschreibung. Also dass ich sage, hey, Sie sind das und das, sondern nur ich selber kann das für mich quasi sagen, hey, ich benutze das und das Label. Mhm. Aber viele Personen eben, die zum Beispiel das Label trans benutzen, identifizieren sich nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht, sondern eben entweder genau mit dem gegenteiligen, in Anführungsstrichen, Geschlecht, also nicht als Frau, sondern als Mann oder andersrum. Oder auch dieses Spektrum dazwischen. Also wenn Personen sagen, ja, ich identifiziere mich als nicht-binäre Person, also weder als Mann noch als Frau. Und Interpersonen sind Personen, bei denen konnte bei der Geburt quasi nicht eine eindeutig weibliche oder männliche Identität quasi zugeordnet werden oder der Körper, also das aus biologischer, medizinischer Sicht, was ÄrztInnen sagen, das ist typisch weiblich, das ist typisch männlich und bei Interpersonen ist es nicht so eindeutig und da ist eben auch ein Riesenspektrum. Deswegen wird auch bei Inter oft auch dieses Sternchen noch dahinter gesetzt, genauso wie bei Trans, weil es halt einfach ein Riesenspektrum ist.
Also da gibt es dann auch ganz unterschiedliche Abstufungen, sage ich mal, genau. Oder Ausprägungen.
Genau, bei Interpersonen und bei Transpersonen ist es ja auch so oder generell bei allen Labels ist es eigentlich so, dass jede Person das ja für sich selber ausgestaltet. Auch jede Transperson muss nicht geschlechtsangleichende OPs machen, muss nicht Hormone nehmen oder sonst was, sondern das ist auch eine ganz individuelle Entscheidung. Wenn eine Person für sich sagt, hey, ich bin trans, ich benutze dieses Label, dann ist es eigentlich ja valide sozusagen, also völlig in Ordnung.
Mhm. Jetzt haben wir jetzt am Anfang ja auch schon gesagt, dass queere Menschen einfach oft auf Probleme in der Gesellschaft stoßen oder in der Arbeitswelt, einfach in ihrem Leben. Und deswegen gibt's auch ihre Beratungsstelle. Über die wollen wir jetzt natürlich am liebsten ganz viel erfahren. Seit wann gibt's die denn und was genau machen sie?
Also die Beratungsstelle, wie Sie schon gesagt haben, LGBTIQ+, Beratungsstelle Oberbayern, gibt es seit Herbst 23, also noch gar nicht so lange. Und ich habe quasi so drei Haupttätigkeitsbereiche. Das eine ist psychosoziale Beratung von erwachsenen, queeren Personen und aber auch deren soziales Umfeld, also FreundInnen, PartnerInnen, Angehörige. Aber auch Beratung von Fachkräften, die eben im Kontakt mit queeren Personen oder dem Umfeld stehen, sei es in anderen Beratungsstellen zum Beispiel oder Fachkräfte in der Schule, Lehrkräfte, also alle, die irgendwie so in diesem sozialen Kontext unterwegs sind. Und das dritte ist die Vernetzung, also einerseits Vernetzung von Fachkräften, aber auch von LGBTIQ+ AkteurInnen, weil es gibt ja teilweise schon ehrenamtliche Vereine, oder Gruppen oder auch aktive Einzelpersonen und dass die quasi alle vernetzt werden, da es einen Erfahrungsaustausch gibt und auch eine Unterstützung, dass da einfach bessere Strukturen entwickelt werden. Und das Ganze eben ganz speziell für den ländlichen Raum. Genau wie es eben im Namen schon heißt, Oberbayern, bin ich eben für den ganzen Bezirk Oberbayern zuständig, außerhalb von München, weil in München gibt es einfach schon verschiedene Beratungsstellen oder auch andere Angebote, sondern mehr Fokus auf dem ländlichen Raum und da auch außerhalb von Regionen, wo es schon kommunal geförderte Beratungsstellen gibt. Genau, es sind sehr wenige, aber es gibt ein paar und ist auch gut und dann sollen die das vor Ort machen und ich bin quasi da zuständig, wo es einfach noch nichts gibt.
Also da ist dann aber auch auf alle Fälle ein Bedarf da. Welche speziellen Herausforderungen haben Sie da jetzt gerade auf dem Land zu bewältigen?
Ich glaube, was ich jetzt so mitgekriegt habe, ist gerade diese Weitläufigkeit, also für queere Personen auf jeden Fall, dass es einfach sehr wenig Angebote gibt. Und wenn es Angebote gibt, müssen die Leute halt erst Ewigkeiten fahren. Das ist halt schon ein großes Thema. Und gerade von Fachkräften ist es auch das Thema Sensibilisierung, weil das Thema einfach so im ländlichen Raum nur so punktuell angekommen ist und da weniger Berührungspunkte gibt. Also ist jetzt so mein Eindruck, ich kann es jetzt nicht wissenschaftlich bestätigen, aber jetzt so das, was ich jetzt so aus meiner Erfahrung quasi erzählen kann, genau.
Was ist jetzt Ihrer Erfahrung nach das, was am häufigsten gebraucht wird? Also mit welchen Problemen und Fragen kommen die meisten Menschen zu Ihnen?
Also es ist wirklich total unterschiedlich, so die komplette Bandbreite von bin ich trans oder nicht? Ich muss gerade schauen, wo geht's da irgendwie für mich hin? Aber auch mein Partner hat sich als trans geoutet. Wie gehe ich jetzt damit um? Was heißt das für unsere Beziehung? Was heißt das auch für mich? Verändert sich dann irgendwie auch meine sexuelle Orientierung? Das ist auf jeden Fall auch ein Thema. viele Anfragen habe ich tatsächlich in Bezug auf Anlaufstellen. Also sei es irgendwie gerade nochmal speziell für Transpersonen auch so medizinisch-rechtliche Geschichten. Das mache ich nämlich nicht, das darf ich nicht. Ich bin keine Ärztin oder Juristin. Da muss ich immer weiter verweisen. Also einerseits eben in so einem medizinischen Bereich, aber andererseits eben auch dieser Anschluss. Wo gibt's Jugendgruppen? Wo gibt's irgendwie generell queere Stammtische? Wo kann ich mich irgendwie vernetzen mit anderen queeren Personen? Das ist tatsächlich schon mehr, ja.
Jetzt haben Sie gesagt, die psychosoziale Beratung spielt einfach da eine große Rolle. Wie können Sie denn queere Menschen unterstützen?
Also generell genauso Identitätsfindung eben, so wer bin ich, das ist eben ein großes Thema, um da nochmal so einzelnen aufzudröseln, in welche Richtung geht's jetzt. Geht es jetzt um Geschlechtsidentität, um sexuelle Orientierung? Also da unterstütze ich dann nochmal im Detail zu schauen, wo geht's dahin, wer ist die Person, auch Thema irgendwie Selbstbewusstsein stärken. Aber es sind auch viele Themen dabei. Meine Eltern sind damit nicht einverstanden. Wie gehe ich damit um? Oder letztens hatte ich auch eine Anfrage von einer Person im Arbeitskontext. Die hatte im Team eine Transperson und gleichzeitig eine Person, die quasi das irgendwie abgelehnt hat und wo es Schwierigkeiten damit gab. Also auch diese Geschichten, so wie geht das Umfeld damit um? Also das ist ein ganz, ganz großes Thema, diese Abgrenzungen, dieses, welche Unterstützungsmöglichkeiten habe ich auch? Also wen kann ich mir auch als Unterstützerin in meinem Umfeld suchen, wenn jetzt zum Beispiel das familiäre Umfeld wegbricht oder einfach nicht mehr so da ist für mich aufgrund meines Coming-outs?
Also da reichen Sie dann einfach den Personen so eine helfende Hand, also dass die irgendwie noch einen Halt dann einfach haben und Sie begleiten dann auf den Weg quasi.
Ja, genau. Also ich bin auf jeden Fall erstmal eine Ansprechperson. Das ist schon mal immer noch ganz wichtig, dass man einfach mal auch ohne Bewertung und Verurteilung das irgendwie aussprechen kann. Das, was Menschen teilweise ja schon jahrelang mit sich rumschleppen, haben die da einen sicheren Ort, wo die Personen das aussprechen können, wo sie eben nicht verurteilt werden und dann zu schauen, Lösungswege für sich selber eben zu finden. Wie können die Personen damit umgehen? Was brauchen die als Unterstützung? Reichen einfach ab und zu mal Gespräche? Braucht es vielleicht sogar auch eine Therapie? Braucht es irgendwie eine Peer Group im Sinne von, es gibt zum Beispiel einen Stammtisch, wo man sich zumindest mit anderen irgendwie austauschen kann oder Selbsthilfegruppen in dem Sinne. Also da sortieren wir auch immer erst, was braucht die Person dann ganz speziell und individuell, ja.
Wie sind Sie jetzt zu dieser Stelle eigentlich gekommen? Also Sie sind Sozialpädagogin, haben Sie gesagt?
Genau. Ich bin Sozialpädagogin, aber ich bin auch Coach. Also habe da noch so eine Zusatzausbildung mit dazu. Und ich glaube, das passt auch ganz gut für diese Beratungsstelle. Genau. Und ich bin eben auch selbstständig als Coach unterwegs, auch mit Schwerpunkt queere Personen. Bin vor kurzem auch umgezogen. Ich war erst kurze Zeit in NRW und bin wieder zurückgezogen und dachte mir, ich will irgendwie auf dem ländlichen Raum quasi was aufziehen und habe dann eben die Stellenausschreibung gelesen und dachte mir, das kombiniert sich ganz gut mit meiner Selbstständigkeit und genau, deswegen hat sich das ganz gut ergeben und ich bin eben auch Teil der queeren Community, deswegen ist das, glaube ich, schon nochmal so ein Bonus obendrauf.
Und die Caritas-Stelle ist in Garmisch, aber Sie können das ganze Netz der Caritas nutzen quasi.
Genau, das ist tatsächlich ganz praktisch, weil ich kann eben in den anderen Caritas-Zentren zum Beispiel, kann ich eben auch Beratungen durchführen. Das heißt jetzt nicht nur, weil mein Büro in Garmisch ist, dass die Leute alle nach Garmisch kommen müssen, weil das ist manchmal einfach auch nicht möglich, eben durch diese riesige Region, sondern ich kann auch eben die einzelnen Caritas-Zentren nutzen, um da eben auch Beratungen zu machen, aber auch die Netzwerke nutzen für Infos oder die kommen dann eben über das Netzwerk auch zu mir. Genau, das ist ganz gut. Und es gibt auch die Möglichkeit von Online-Beratung. Also da kann man das dann auch nochmal ganz gut kombinieren, dieses Einzugsgebiet. Genau.
Sie haben gesagt, Sie beraten auch ganz viele Fachkräfte aus der Pädagogik hauptsächlich. Kommen jetzt Lehrer und Lehrerinnen zu Ihnen oder Erzieherinnen und Erzieher, kommen die zu Ihnen oder machen Sie auch proaktiv irgendwelche Infoveranstaltungen, wo Sie einfach über die Themen informieren und dafür sensibilisieren?
Also mein Fokus ist schon auf der Beratung an sich. Es ist eher so, dass die Leute zu mir kommen und da ja genau nach Beratung dann suchen. Eine andere Möglichkeit ist eben auch, dass man sich eben über den runden Tisch kennenlernt oder dass ich mal in irgendeine Teambesprechung zum Beispiel komme und da einfach mich nochmal vorstelle, eben wie jetzt auch, was heißt überhaupt LGBTIQ+. Das ist eben auch möglich, ja.
Wo sehen Sie denn da so den größten Beratungsbedarf oder mit welchen Fragen kommen die Fachkräfte so hauptsächlich zu Ihnen? Was wollen die wissen oder was sollten sie auch wissen, einfach zu der ganzen Thematik?
Ich glaube schon, so ein Basiswissen auf jeden Fall, also eben diese Begrifflichkeiten, was heißt es, trans zu sein oder generell einfach das Thema, es gibt einfach noch andere sexuelle Orientierungen oder Geschlechtsidentitäten als hetero- und cisgeschlechtlich, also da so ein bisschen Basiswissen zu haben und für sich da eben auch ja eine Haltung zu entwickeln, zu sagen, hey, ich bin offen dafür und ich zeige das auch nach außen und die Leute können auf mich zukommen mit den Themen und ich bin damit nicht komplett überfordert, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich glaube, ich bin trans oder wenn, ich hatte letztens eine Fachkraft an der Grundschule, wo das Kind sich irgendwie mit langen Haaren und BH gezeichnet hat und so weiter und so fort, also dass die Fachkräfte da einfach auch nicht überfordert sind. Das ist, glaube ich, so ein Basiswissen oder Basisausstattung.
Also es geht zum einen darum, den Kindern schon mal auch eine andere Idee mitzugeben, als nur eben in Schwarz oder Weiß zu denken, dass die es einfach schon mal gehört haben. Ja. Weil auch das habe ich ja am Anfang gesagt, man teilt ja eigentlich schon von klein auf so die Welt in
Schubladen.
In Schubladen, genau. Und dass es einfach mehr gibt, das muss man dann vielleicht im Laufe der Zeit einfach auch erstmal erfahren oder kennenlernen. Und ich glaube, da tut sich aber momentan auch langsam so ein bisschen was, oder? Also Sie haben auch zum Beispiel erzählt, dass sich Kirche ja auch langsam ein bisschen öffnet. Also dass Sie mit der Regenbogenpastoral zum Beispiel auch gemeinsame Projekte haben oder da zusammenarbeiten. Wie sieht das aus?
Generell eine Vernetzung und auch eine Vernetzung zu den SeelsorgerInnen, die einfach vor Ort quasi unterwegs sind, die auch queere Paare segnen zum Beispiel, dass es da eine Vernetzung gibt, dass man sagen kann, ja okay, die wissen von der Beratungsstelle und andersrum weiß ich auch, hey, da gibt's die speziell geschulten SeelsorgerInnen, die da auch queersensibel sind, dass man da auch gegenseitig verweisen kann oder sich da auch unterstützen kann. Und generell so dieses klassische Vernetzen, dass man gegenseitig von den Netzwerken auch profitiert, eine Weiterverweisung. Irgendwie kamen auch schon KlientInnen oder Fachkräfte dann über das Regenbogenpastoral dann zu mir oder irgendwie andersrum. Also da gibt es auch diverse Schnittstellen oder auch, dass man Infomaterial einfach gegenseitig verteilt dann.
Ja. Also es tut sich was. Was wünschen Sie sich denn so von der Gesellschaft? Was muss denn noch passieren oder was sollte passieren?
Also einfach, dass man diese Bewertungen irgendwie rausnimmt, dass es nicht das eine ist besser, das andere ist schlechter, nur weil ich jetzt queer bin oder nicht einen Mann an meiner Seite habe quasi, bin ich jetzt nicht weniger wert oder ist meine Liebe oder meine Beziehung zum Beispiel nicht weniger wert oder mehr wert oder so, sondern es ist einfach alles okay, ist doch toll, wenn ich jemanden an meiner Seite habe und die Person liebt mich und unterstützt mich und so weiter und da ist doch das Geschlecht dann völlig egal. Das würde ich mir wünschen, dass da einfach viel mehr von diesen Bewertungen rausgeht und einfach eine Toleranz da ist und man nicht eben nur in diesem heteronormativen Schubladen denkt.
Können Sie sich das aus Ihrer Erfahrung heraus erklären, wo diese Ablehnung bei manchen Menschen herkommt? Hat es was mit Ängsten zu tun oder einfach mit Angst vor dem Unbekannten oder worauf führen Sie das zurück, dass manche einfach nicht so gut damit umgehen können?
Also ich würde mir denken, das ist wieder auch nur mein Eindruck und jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich belegt oder so. Ich würde mir eben denken, dass es diese Angst eben vor dem Unbekannten ist, auf jeden Fall so, was kommt da jetzt auf mich zu, gerade wenn dann Maßnahmen getroffen werden, und die Leute dann sagen, hey, ich kann damit gar nichts anfangen oder was bedeutet das jetzt? Dann kommt meistens noch mehr Ablehnung. Und diese Schubladen sind per se ja nicht schlecht, sondern sie vermitteln ja auch eine Sicherheit. Das heißt, wenn man in diesen Schubladendenken ist, dann heißt zum Beispiel, eine Frau hat sehr oft lange Haare, kocht gerne, hat einen sozialen Beruf, keine Ahnung. Also wenn man jetzt mal so ganz starr irgendwie denkt, und es vermittelt erstmal Sicherheit, und Männer machen dies und das, sind handwerklich begabt, keine Ahnung was. Und das vermittelt eben Sicherheit, und das brauchen eben viele Menschen auch. Und durch dieses Aufbrechen von diesen Schubladen geht halt so ein Stückchen weit von dieser Sicherheit verloren. Und das macht, glaube ich, vielen Menschen Angst. Ja, genau, und wissen dann selber nicht mehr, ja, darf ich jetzt zum Beispiel als Frau, keine Ahnung, bin ich jetzt blöd, wenn, oder doof oder so, wenn ich genau diese Schublade irgendwie erfülle zum Beispiel oder sowas. Also ich glaube, das ist schon ein großes Thema, dass sich dann manche da einfach verlieren und deswegen so sehr an diesen Schubladen festhalten, damit sie eben diese Sicherheit einfach haben.
Also es schafft Sicherheit, wenn man sich an ein bestimmtes Muster so halten kann.
Genau.
Und ja, wenn das dann so aufgebrochen wird, dann gerät für manche vielleicht irgendwie so das Weltbild ins Wanken.
Genau.
Können wir alle schon irgendwas beachten bei der Erziehung unserer Kinder?
Ja, da geht es ja auch eigentlich genau um das Gleiche. Stecke ich jetzt die Kids schon irgendwie in Schubladen, sagen, hey, die Mädels sind alle irgendwie in rosa gekleidet. Ich kenne die Kinderabteilungen, da ist es sehr schwierig, andere Farben als rosa und blau zu finden. Oder ist es auch für mich okay, wenn ein Junge sich Nägel lackieren mag oder als Prinzessin verkleiden mag im Kindergarten oder so? Also wie gehe ich da als Elternteil auch damit um? Verurteile ich das? Unterbinde ich das vielleicht auch? Also da können wir auf jeden Fall als Elternteile quasi da auch unterstützen, ja.
Was macht denn queeren Personen am meisten im Alltag zu schaffen?
Das sind, glaube ich, also jetzt unabhängig von dem, was ich schon so erzählt habe, so familiäre Geschichten oder selber erstmal rauszufinden, wer man irgendwie ist, ist natürlich Diskriminierung oder auch Zugang zu verschiedensten, zum Beispiel medizinische Versorgung, die einfach nicht queer-friendly ist, die eben da irgendwie nicht drauf ausgelegt ist zum Beispiel, oder auch Thema genderneutrale Toiletten. Auch mit den Öffis fahren, also werde ich dann irgendwie blöd angesprochen, weil ich vielleicht nicht in dieses Bild passe von Mann oder Frau oder als queeres Pärchen. Das sind so diese Alltagsgeschichten, und eben diese Angst könnte ich eben auch angefeindet werden, vielleicht auf der Straße, in der Öffentlichkeit, an meinem Arbeitsplatz auch. Werde ich da Probleme damit bekommen, was ja dann auch wirklich zu Existenzängsten führen kann, wenn man nicht weiß, kann ich mich jetzt an der Arbeit outen oder nicht? Verliere ich vielleicht deswegen irgendwie meinen Job oder muss ich gehen, weil ich auf mich schauen muss und nicht irgendwie gemobbt werden möchte oder diskriminiert werden möchte? Da gibt schon sehr, sehr viel. Und ja, wenn eine Person einfach ganz oft im Alltag diesen Sachen begegnet, sei es irgendwie die Person steht auf, fährt in die Arbeit, wird in der S-Bahn irgendwie schon blöd angeschaut oder, keine Ahnung, die Augen werden verdreht oder sowas, dann trifft es die Person ja oft schon. Also trifft auch nicht auf alle zu, aber vielleicht trifft es die Person schon, dann geht sie in die Arbeit, wo sie vielleicht noch nicht geoutet ist, versteckt da ihre Identität. Egal, ob es jetzt sexuelle Orientierung ist oder Geschlechtsidentität, ist das auch schon irgendwie ein Thema, weil man einfach nicht sich selber zeigen kann, wie man ist. Trifft sich vielleicht später in der Stadt, hat dann aber irgendwie nicht die passende Toilette, weil es dann wieder irgendwie darum geht, ich muss mich jetzt entscheiden zwischen Frauen- oder Männertoilette, fährt dann wieder irgendwie mit der S-Bahn nach Hause und wird wieder irgendwie blöd angemacht oder so. Ja, und so kann halt ein Alltag auch von queeren Personen ausschauen. Und man kann es so ein bisschen vergleichen, eine so eine Aktion ist wie so ein Nadelstich. Und das ist erstmal nicht so schlimm, blutet vielleicht irgendwie so ein Minitropfen, tut jetzt nicht so großartig weh, meistens zumindest. Aber wenn es halt täglich mehrmals passiert, dann sind es halt mehrere Nadelstiche. Und das kann sich halt einfach zu einer größeren Wunde entwickeln, das kann sich entzünden und so weiter. Und dann wird es einfach riesig irgendwann. Und das sind, glaube ich, so diese Themen, wo man sagt, ja, jetzt hab dich nicht so, sagen dann manche, das ist doch jetzt gar nicht so schlimm. Aber wenn man jeden Tag mit ganz vielen von diesen Dingen einfach, wenn man dem begegnet, dann wird es einfach schon belastend dann oder kann es belastend werden.
Es ist auf alle Fälle natürlich schon sehr existenziell für die Betroffenen. Und das bestimmt ja dann wirklich das ganze Leben. Und wenn man dann halt da schlechte Erfahrungen macht und sich das summiert, dann ist das sicherlich sehr belastend. Was kann denn jeder von uns tun, um einfach dahin zu kommen, dass auch queere Menschen ein ganz normales Leben führen können, dass das auch gar nicht mehr ja immer extra thematisiert werden muss, sondern einfach auch als ganz normal wahrgenommen wird? Haben Sie da ein paar Tipps so für jedermann, jede Frau?
Ja, eben wie gesagt, einfach diese Offenheit zu haben, dass es einfach komplett egal ist, ob jetzt die Person, keine Ahnung, als Beziehungsperson jetzt Mann, Frau oder auch irgendeine andere Geschlechtsidentität mit nach Hause bringt. Oder also da einfach offen zu sein, sagen, hey, ist doch cool, egal welches Geschlecht die Person hat, Hauptsache die Person ist okay und man behandelt sich gut und schätzt sich wert und so weiter. Das ist eine gute Beziehung. Genau, dass man da einfach offen ist, dafür tolerant ist oder eben auch so, dass man nicht direkt davon ausgeht, jetzt, ich mach's mal mir fest, weil ich eine Frau bin, dass man fragt, ja, und hast du einen Freund zum Beispiel, dass man da auch nicht davon ausgeht, okay, das muss jetzt ein Mann an meiner Seite sein zum Beispiel. Oder auch in Bezug auf Geschlechtsidentität, wie wir am Anfang ja auch schon gesagt haben, mit dem Namen, dass man halt nicht automatisch dann sagt, hey, sie sind eine Frau. Oder eben, man kann es ja auch nicht aus dem Aussehen ablesen. Bin ich jetzt oder fühle ich mich als Frau? Fühlt sich eine andere Person als das und das Geschlecht? Sondern dass man dann einfach, wenn man sich unsicher ist, fragt, hey, möchtest du sagen, welche Pronomen hast du? Wie kann ich dich ansprechen? Und dann halt das eben akzeptiert einfach und die Person eben auch so anspricht und nicht irgendwie misgendert oder so. Und halt in Bezug zum Beispiel auf Fachkräfte oder auch, dass man halt, wenn man Angebote macht, einfach so diese ganze Dimension irgendwie mitdenkt. Also, dass man halt nicht irgendwie sagt, ja, man macht jetzt nur ein Angebot, keine Ahnung, Mutter, Vater, Kind schwimmen oder I don't know, irgendwie sowas, sondern dass man es einfach nennt, Eltern schwimmen oder sowas. Oder ja, Kita, genau, das ist auch immer ein gutes Beispiel bei den Anmeldebögen, dass da halt steht oft irgendwie Vater und Mutter drauf, sondern oder egal, bei irgendwelchen Anmeldebögen für Kindern ist es ja oft einfach noch so, dass da einfach drauf steht Elternteil. Weil dann ist es auch egal, welche Geschlechtsidentität die Personen haben oder ob das ein queeres Pärchen ist, ob das zwei Mamis, zwei Papis sind, was auch immer. Dass man das da einfach überall so mitdenkt, wo es jetzt irgendwie um das Thema Geschlecht geht oder auch eben sexuelle Orientierung, Beziehungsform, Familienform und so weiter.
Also da einfach offener sein, toleranter sein und keine Angst haben vor neuem Unbekannten. Kann man das so zusammenfassen?
ja, genau, kann man so sagen. Genau, eine eigene Haltung für sich eben einfach entwickeln nach außen. Es muss ja nicht unbedingt auf mich zutreffen, selbst wenn eine Person jetzt heterosexuell ist, heißt es ja nicht, dass sie irgendwie queer sein muss oder so, sondern einfach offen sein für anderes und für sich dann eine Haltung entwickeln, eine offene Haltung entwickeln, genau.
Ja, und wenn jeder das macht, dann passiert auch was in der Gesellschaft.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Das wäre schön.
Ja, dann haben wir heute ganz viel erfahren, was wir alle tun können. Und vor allem haben wir erfahren, was Sie tun, um queeren Menschen das Leben einfach zu erleichtern, sie dazu unterstützen, den Kontakt zu Anna Kohlhund und der LGBTIQ+-Beratungsstelle der Caritas, den verlinken wir unter dem Podcast. Ja, und damit sage ich danke zu Ihnen, dass Sie da waren.
Danke auch. Hat mich sehr gefreut.
Und danke an alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal, Ihre Lydia Jäger.
Total Sozial. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR.